Mehr Sport bei Sportradio Deutschland. Sport, der dich mitreißt. Sport, der auch mal wehtut. Sport, der begeistert. Erlebe die ganze Welt des Sports. Von der Formel 1 bis zum König Fußball. Sportradio Deutschland. Rund um die Uhr und immer hautnah. Deutschlandweit über DAB+ und weltweit im Web, in der App und auf Smartspeaker. Klicke sportradio-deutschland.de. Sportradio Deutschland. Denn es ist dein Sport.
Er ist immer ein guter Gesprächspartner. Charlie Fliegauf von den Grizzlies Wolfsburg hat im Profi-Eishockey alles gesehen. Seine Wolfsburger sind nach Plan in die neue Saison gestartet, wie er hier in den kommenden Minuten erzählt. Zudem geht es mit ihm um die immer wieder heiß diskutierten Themen im deutschen Eishockey, Ausländerlizenzen und U23-Regel. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast, der wie immer von Sportradio Deutschland präsentiert wird. Mein Name ist Konstantin Krüger. Fliegauf ist also zufrieden mit seinem Team, was auch daran liegt, dass die Norddeutschen in der Champions Hockey League die Gruppenphase überstanden haben. In dem Wettbewerb, der qualitativ immer weiter zulegt, wie er sagt. Er selber nutzt die Duelle in der CHL übrigens zu einer Art Weiterbildung, versucht stets Termine und den Austausch mit den Verantwortlichen der Gegner zu suchen. Auch das ist also ein Reiz an der CHL, selbst für einen alten Hasen wie Fliegauf. Als Mitglied der Sportkommission innerhalb der Liga beschäftigt er sich abseits vom Tagesgeschäft mit den strategischen Themen und hat klare Meinung, auch zur SVE, der Spielervereinigung, aber hört selbst. Auf den Talk im Blick über den Tellerrand habe ich mich sehr gefreut. Danny Vaucher ist zu Gast. Er ist Chef der Schweizer National League. Seit kurzem ist er zudem Vorsitzender von Hockey Europe, der Interessensgemeinschaft der europäischen Top-Ligen. Mit ihm spreche ich zu den wichtigsten Themen im europäischen Eishockey und dass man sich inhaltlich weiter stark gegenüber der NHL aufstellt. Spiele der Top-Liga in Europa, wie jüngst geschehen, sind für ihn total okay und auch sinnvoll. Doch mehr soll es dann bitte nicht sein. Es ist unser Markt hier in Europa. Von daher sehe ich keine Notwendigkeit, dass die NHL stärker in Erscheinung tritt und ich glaube auch nicht, dass das passiert, sagt er. Die eigene Liga in der Schweiz hat vor der Saison einen neuen TV-Deal abgeschlossen, was durchaus unterschiedliche Meinungen hervorbringt. Vor allem bei den Fans. Vaucher erklärt sehr anschaulich, wieso die Liga sich so entschieden hat und spricht zudem über die Herausforderungen, die damit einhergehen. Und damit jetzt rein in die Folge. Viel Spaß beim Hören. Ja, und damit rein in den aktuellen Podcast diese Woche. Hallo Charlie.
Ja, servus Konsti.
Grüß dich. Wie geht es dir?
Klang ganz gut soweit, danke.
Ja, sehr gut. Wie geht's dir denn so mit dem Saisonauftakt der Grizzlies Wolfsburg? Du hast mir eben schon gesagt, bevor ihr auf den Knopf gedrückt habt, ihr seid im Plan.
Ja, so kann man es fast sagen. Wir haben das erste Spiel vergeigt, zu Hause gegen Frankfurt. Aber man sieht ja auch, dass die Frankfurter ja ganz gut unterwegs sind, auch in der Liga. Wir haben das ein bisschen zu leicht genommen, haben 2-0-Führung. Nichtsdestotrotz hat Frankfurt es da auch gut gemacht. Danach hatten wir eigentlich jetzt bis auf den letzten Sonntag in jedem Spiel gepunktet. Letzten Sonntag muss man ein bisschen Tribut zollen für die harte Woche, die wir hinter uns hatten. Natürlich mit dem Champions League-Spielen, die wir gehabt haben, das Champions League-Spiel in Turku mit einem ganz kleinen Kader. Wir haben einige krankheitsbedingte Ausfälle gehabt in der Woche und nach wie vor haben dann ein ganz tolles Spiel abgeliefert. Für uns war es wichtig, dass wir versuchen wollten, das erste Spiel in Turku zu gewinnen, damit wir da ein bisschen Sicherheit haben. Das ist uns gut gelungen und auch in Bremerhaven dann zwei Tage später waren wir gut unterwegs, aber am Sonntag gegen München, die ja auch wirklich sehr, sehr stark gespielt haben, muss man auch ganz klar sagen, ist uns ein bisschen die Luft ausgegangen zum Schluss.
Ja. Du sprichst das Spiel gegen Frankfurt an, Aufsteiger. Ist das eigentlich, du kennst das ja nun aus den letzten Jahren zu Genüge, ist das dann so ein Spiel, wo man sich auch den Mund fusselig sprechen kann als Trainer und sportlich Verantwortlicher, dass man so ein Team nicht unterschätzt und vielleicht ist es dann trotzdem so ein bisschen in den Jungs drin, dass man denkt, ach komm, das kriegen wir schon irgendwie hin?
Ja, ich denke schon, dass das dann schwierig wird, weil man letztendlich auch so im Kopf spielt sie ja oder zwischen den zwei Ohren spielen sie ja doch sehr viele Gedanken ab und von der Seite ist es schwierig dann zu korrigieren, zumal wir eigentlich die 2-0-Führung auch relativ glücklich bekommen haben und auch da schon gefährliche Konter hinnehmen mussten gegen Frankfurt. Aber da ist es schwer, eben den Schalter da umzudrehen. Und für uns war es eine lehrreiche Geschichte gleich zum Saisonstart. Haben uns danach auch aber sehr gut gefangen eigentlich und haben, wie gesagt, regelmäßig gepunktet. Jetzt, wenn man mal das Sonntagsspiel gegen München ausnimmt, also wie ich vorher schon gesagt habe, sind wir eigentlich im Soll.
Und so ein Spiel wie gegen München, das kann man dann auch mal verlieren, wenn der Gegner an dem Tag dann einfach besser ist.
Ja, man muss auch klar sehen, ich meine, wir haben nur als Beispiel, unsere Reise begann an dem Dienstag in der Früh um 7 Uhr von Wolfsburg weg. Wir waren abends um 8 Uhr in Turku im Hotel. Dann am nächsten Tag das Spiel und dann die Reise am Donnerstag wieder ab 11:30 Uhr sind wir los und waren um 21 Uhr in Bremerhaven. Das sind schon richtige, ja, intensive Reisen, die viel Zeit in Anspruch nehmen und auch den Körper ein bisschen leer machen. Deswegen war es schon dann auch zu sehen, welche Strapazen das waren unter der Woche, eben speziell in dem Spiel am Sonntag gegen München. Und von der Seite her muss man auch die Leistung vom Gegner natürlich anerkennen. Aber wie gesagt, Saison ist natürlich auch so kein Sprint, sondern es ist ein Marathon. Und man muss einfach gucken, wie es weitergeht. Jetzt haben wir Mittwochmorgen eben das Rückspiel gegen Turku. Da können wir, ich sag mal, ein bisschen die Kräfte verteilen, wollen natürlich auch gewinnen, ganz klar, aber es ist jetzt nicht mehr so der Druck da, der vielleicht dann vorher da gewesen wäre, wenn es ein entscheidendes Spiel gewesen wäre. Und dann geht es eben in unserem normalen Liga-Rhythmus weiter, Freitag, Sonntag, Dienstag, ja, nichts Außergewöhnliches und für alle Mannschaften ähnlich.
Schlag auf Schlag, das ist die Penny DEL, so ist das. Und dann in der Tat, du sprichst die CHL an, für euch als Team dann zwischendurch noch mit diesem Kräftemessen auf europäischer Ebene. Wie wichtig ist denn eigentlich dieser Wettbewerb für euch in Wolfsburg, für die Grizzlies?
Also für uns ist es sehr wichtig. Ich glaube, dass es auch das Ziel sein muss, möglichst da dabei zu sein. Es ist internationale Vergleiche, glaube ich, sind auch für die Spieler, für die Trainer, für uns Verantwortliche auch eine ganz tolle Geschichte, einfach mal zu sehen, was machen andere, wie spielen die, was ist dort in der Organisation los. Zug zum Beispiel war mega interessant zu sehen mit ihrer Akademie, wie sie dort die Spieler ausbilden, was sie für Möglichkeiten haben. Also es ist schon imposant und wir hatten das ja schon zweimal, das Vergnügen, dass wir dabei waren. Waren ja auch in Frölunda zum Beispiel. Das ist schon gut zu sehen, wie andere Nationen und Mannschaften arbeiten. Bringt auch einen, glaube ich, auch selber ein bisschen weiter, weil man ja doch dann über den Horizont hinaus ein bisschen schauen kann, was machen die so. Und von der Seite her ist es für uns A, sportlich wichtig. Ich glaube, es ist wirtschaftlich auch eine interessante Geschichte jetzt mittlerweile. Und ja, auch für unseren Hauptsponsor Volkswagen ist es natürlich eine tolle Repräsentation, wenn man international uns präsentieren kann.
Absolut. Das bedeutet, wenn du jetzt sowas wie Zug ansprichst, du versuchst dann auch selber Termine für dich, für euch, für die sportlich Verantwortlichen zu legen, wo man sich dann untereinander mal austauscht mit den Gegnern.
Ja, absolut, weil ich glaube, das ist eine einmalige Chance, die man bekommt, dann hinter solche Top-Clubs zu schauen, was die so machen, was haben die für Möglichkeiten, auch vom ganzen Setup her. Und also ich finde es toll, wenn man da die Möglichkeit hat und es erweitert auch den eigenen Horizont logischerweise. Ja.
Wie siehst du denn grundsätzlich, du hast gesagt, du warst zweimal jetzt mit den Wolfsburgern, ihr wart zweimal schon dabei. Wie siehst du gerade sportlich die Entwicklung der Champions Hockey League? Ich nehme das immer so wahr, dass mit allen, denen ich dazu spreche, vor mehreren Wochen mit Martin Baumann mal zum Start gesprochen und immer mal wieder natürlich die Berührungspunkte zur CHL, Tom Pokel mit von Straubing habe ich auch gesprochen, bevor die losgelegt haben. Und alle sagen eigentlich, die Qualität wurde und wird immer von Jahr zu Jahr besser, was das Eishockey angeht. Siehst du das auch so?
Ja, ich sehe es auch so. Es startet eigentlich national bei uns in der Liga. Ich glaube, dass auch unsere Liga, wenn man die Spiele sieht, es wird alles schneller, intensiver, athletischer. Jeder schaut nach Speed, Skills. Und von der Seite her ist das auch nichts, was in der DEL nur geboren ist, sondern das ist, denke ich mal, Europa und weltweit der Weg, der gegangen wird. Und deswegen ist es schon toll, einfach zu schauen, okay, wo steht man selber da in diesem Vergleich momentan? Und es ist einfach auch irgendwo ich sage mal, eine Auszeichnung, wenn man da dabei sein darf.
Und dann nehmt ihr, glaube ich, auch sowas ja zum Anlass, jetzt gerade jüngst, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dass ihr für eure Anhänger und Fans auch ermöglicht dann, dass sie die Reisen mitmachen. Ne? Da gab es doch gerade jüngst so einen gemeinsamen Ausflug, sage ich mal.
Ja, war eine tolle Geschichte. Bei Volkswagen im Internet konnte man sich bewerben für die Reise. Es haben wahnsinnig viele Leute mitgemacht. Es gab zwei Gewinner, die halt dann von Anfang an bis zum Ende mit dabei waren, wie es so schön heißt, so behind the scenes, in der Kabine, auf der Spielerbank, im Bus, beim Hotel, bei Besprechungen. Finde ich eine tolle Geschichte und zeigt eigentlich auch natürlich auch ein bisschen unseren Club, das, was wir sind, ein nahbarer Club, der auf die Leute zugeht. Und ja, wir haben zwei neue Fans auf jeden Fall gewonnen, das steht fest.
Ja, absolut. Das verlinke ich hier auch schon mal in den Shownotes zu dieser Folge. Wir nehmen das auch über unsere Social-Media-Kanäle die Tage jetzt nochmal mit. Das Material haben wir gerade von euch bekommen, das ist super. Eine Frage noch dazu, ist das eigentlich dann etwas, was bei euch in der sportlichen Leitung einfach ist, unterzubekommen, sage ich mal? Wie ist das mit Mike Stewart? Musst du da mit ihm länger drüber sprechen oder ist das für ihn dann auch völlig klar, dass man sowas mal, ich sage mal zur Ausnahme, denn es ist ja eine Ausnahme, dass man sowas dann auch möglich machen kann?
Nein, ich musste ihn nicht schubsen oder so, sondern er war auch von Anfang an gleich mit dabei. Und ich glaube, dass das einfach auch dazugehört, mal sowas zu machen. Das ist schon eine tolle Sache. Und er ist auch derjenige, der das sehr offen kommuniziert, der dann noch zusätzlich mit den Zweien gesprochen haben, ihm ein paar Sachen erklärt hat, warum man was wieso macht und wie unser Spielplan auch ein bisschen ausschaut, seine Sachen. Also da ist er sehr offen und kommunikativ und das passt dann auch ganz gut zusammen.
Und jetzt hattest du auch schon gesagt, ihr könnt euch so ein bisschen die Kräfte einteilen diese Woche. Champions Hockey League steht auf dem Plan. Ihr seid aber schon eine Runde weiter. Das geht dann in einer Playoff-Runde weiter. Ist das richtig?
Ja, es ist dann praktisch mit Hin- und Rückspiel und es wird kumuliert, wie ähnlich wie beim Fußball. Ja. Aha.
Und das Ziel ist dann für euch auch natürlich über diese Playoff-Runde dann weiterzukommen.
Ja, man ist klar, wenn man da dabei ist jetzt unter den 16 Mannschaften, sind zwei Spiele. Wir starten ja als sogenannter Runner-up, wie es ausschaut, eben in der mit dem Heimspiel zuerst und dann im Auswärtsspiel sind zwei Playoff-Spiele, die sicher auch intensiv werden müssen. Man ist ein guter Gegner dabei. Möglicherweise trifft es uns mit einem schwedischen Vertreter, weil die doch ganz gut besetzt waren und fast alle in ihren Gruppen Erster sind. Also mal schauen, wo uns der Weg hinführt. Wir werden uns gut vorbereiten natürlich und wollen natürlich auch versuchen, dann die nächste Runde zu erreichen.
Wenn wir so ein bisschen nach den ersten Spielen jetzt sowohl in der Liga als auch auf europäischer Ebene auf die Mannschaft gucken, gibt es da Personalien, Spieler, die dich besonders positiv überrascht haben?
Ach, ich meine, die Zuger Mannschaft war natürlich mit sehr guten Spielern besetzt, muss man schon sagen. Die Turco Mannschaft hat ja auch unglaublichen Speed gehabt, eigentlich. Ja, da spielt ja auch ein ehemaliger Spieler wie Toto Rech, der zu mir gesagt hat, er hat noch nie so intensiv trainiert wie dieses Jahr. Also die machen auch sehr viel in Turku und speziell die Finnen trainieren ja meistens auch 11 Monate lang. Spezieller Spieler aufgefallen ist mir noch nicht so in unserer Gruppe jetzt, aber es ist schon gut zu sehen, welche, wenn man da die Highlights anschaut, was alles für Tore geschossen werden, wie sie geschossen werden. Das zeigt natürlich schon, dass da sehr gute Spieler unterwegs sind.
Und wie ist das bei euch, wenn man auf euren Kader blickt? Gibt es irgendwie Spieler, wo du sagst, die sind schon in der frühen Phase der Saison besonders gut unterwegs? Ich glaube, also ich habe jetzt nicht alle Spiele in Gänze von euch gesehen, aber natürlich hat man immer schon mal wieder einen Dustin Strahlmeier in Topform gesehen, was ja aber mittlerweile auch wirklich zur Tagesordnung gehört. Ne? Und das ist ja nur ein Beispiel von vielen, die bei euch spielen.
Ja, mein Dustin, wir haben dieses Jahr wirklich zwei außerordentliche Torhüter, auch mit Justin Poggi, der auch die Spiele gemacht hat, teilweise auch in der Champions League und außerordentlich gut gefangen hat. Also wir haben ein gutes Tandem, auch der Ennio hinten dran, Ennio Albrecht, der als dritter Mann da versucht zu lernen und sich was abzuschauen. Also da bin ich auch sehr zufrieden. Ansonsten muss ich sagen, ist es generell bei uns immer so, wir kommen über die Mannschaft. Wir haben ein bisschen Pech gehabt die letzten Wochen eben mit einigen Ausfällen und Krankheitsfällen. Was uns richtig wehgetan hat, war die Verletzung vom Tyler Morley bereits im zweiten Spiel eigentlich in Köln, der seitdem nicht mehr dabei war, jetzt aber auf dem Weg zurück ist und möglicherweise auch morgen sein Comeback geben kann. Er ist ein Spieler, der auf jeden Fall einen Unterschied macht. Es ist schön zu sehen, wie er die Gegner austanzen kann und was er trotzdem für ein Grit hat, obwohl er ein kleiner Spieler ist. Ansonsten, wie gesagt, ist schwer zu sagen. Also ich bin mit allen Neuzugängen bis jetzt sehr zufrieden. Es ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, wenn man noch nicht gegen alle Mannschaften gespielt hat. Wir haben jetzt 8 Spiele. Ich erlaube mir meistens immer ein bisschen so das erste Urteil, wenn ich mal gegen jeden gespielt habe. Aber im Grundsatz, wie gesagt, bin ich mit den Leistungen bisher und auch mit den Typen, die wir geholt haben, den Charakteren super zufrieden. Ja.
Und einmal mit Blick auf die Liga, auch wenn es, wie gesagt, erst 8 Spiele sind und ihr noch nicht alle gesehen habt, aber du wirst schon viel auch darüber hinaus gesehen haben. Gibt es irgendwas, was dir besonders positiv aufgefallen ist? Also ich finde, die Frankfurter nimmt man schon so wahr, die haben das fast so ein bisschen ja, noch besser als Bietigheim in der letzten Saison, oder? Also da merkst du, dass da eine Euphorie da ist, die cruisen so relativ leicht durch die Liga im Moment noch.
Ja, es ist sicher die Überraschung der ersten 8, 9 Spiele. Ich glaube, die meisten haben 8, einige haben 9. Muss man sicher positiv sehen. Ansonsten sieht man natürlich auch, wenn man personell Probleme hat mit Berlin zum Beispiel, dass es nicht einfach ist, die ja auch einige angeschlagene Spieler haben. Und sich da wieder rausarbeiten müssen. Ansonsten ist, wenn man die Tabelle sich anschaut, es ist alles eng zusammen. Es ist die ersten zwei, glaube ich, ist jetzt keine Überraschung mit München und Mannheim. Aber ansonsten ist eigentlich alles relativ kompakt und noch zu früh zu sagen, wer da gut und schlecht unterwegs ist. Auch die Bietigheimer haben jetzt ihre Punkte geholt gegen Augsburg. Also jeder wird kratzen, beißen, kämpfen. Es geht um 2 Plätze, auch die den Abstieg bedeuten. Also speziell hinten raus, so ab Weihnachten, Januar wird das schon richtig, richtig intensiv werden.
Ja, gut, behalten wir alle weiter im Blick natürlich das Geschehen bei uns in der Liga. Und dann wollen wir gerne noch kurz über 2, 3 Themen rund um die, letztlich um unsere Liga, um das Sportliche sprechen, auch im Kontext mit der SVE, der Spielervereinigung. Wir haben ja als Liga jetzt auch mehrfach kommuniziert, dass es da Gespräche gab, was ja auch, glaube ich, alle Beteiligten gut finden. Sag mir doch einmal, wie stehst du grundsätzlich zu so einer Spielervereinigung? Das kann man doch eigentlich nur positiv finden, dass es so etwas gibt, oder?
Ja, ich find's sehr positiv, wenn sich die Spieler dort zusammentun und sich vertreten lassen. Ich meine, wir hatten das ganz, ganz vor vielen, vielen Jahren schon mal. Ich glaube, es ist auch entstanden jetzt auch als erstes aus der Situation heraus, damals in dem Corona-Jahr, wo es auch wirklich an den Geldbeutel der Spieler gegangen ist und natürlich auch teilweise keine Informationen an die Spieler herangetragen wurden seitens ihrer Clubvertreter. Bei uns, muss ich sagen, war das von Anfang an sehr transparent. Wir haben diese Thematik sehr, sehr offen und intensiv mit den Spielern kommuniziert. Aber ich finde es grundsätzlich gut, dass sie sich zusammentun und eben ihre Themen auf den Tisch legen. Von der Seite her sehe ich das nur positiv. Und ich meine, warum soll man das jetzt nicht anhören, wenn es da vielleicht den einen oder anderen guten Vorschlag gibt?
Und dennoch ist es dann ja so, dass man trotzdem sagen kann und auch muss, dass die Themen, die jetzt so gerade im Bereich Kaderplanung und Gestaltung, Ausländerlizenzen, U23-Regelungen, die natürlich auch von der SVE adressiert wurde und wo man mal Nachfragen hatte, die man dann auch beantwortet hat jetzt in den letzten Terminen, dass das ja keine Themen sind, die wir, sage ich mal, in der Liga ansonsten nicht auf dem Schirm haben. Vielleicht kannst du noch einmal für die Hörerinnen und Hörer sagen, in welchem Gremium ihr euch dazu eigentlich regelmäßig auch austauscht.
Ja, es gibt ja eigentlich turnusmäßige sportliche Leitermeetings, wo man eine Tagesordneragenda hat, wo zum Beispiel auch die U23-Geschichte, wenn wir die mal rausnehmen, und auch die Ausländerregelung immer wieder mal ein Thema ist. Ich glaube, dass da in den letzten Jahren viel passiert ist, speziell in der Ausbildung der jungen Spieler mit der U23-Regel. Mittlerweile, wir sind ja damals von einem U23 mittlerweile bei 3 U23-Spieler angekommen. Ich glaube auch, dass wir da den richtigen Weg gegangen sind, einfach um den jungen Spielern die Möglichkeit zu offerieren, in die Liga reinzukommen. Mhm. Natürlich haben wir auch irgendwo eine Leistungsgesellschaft und zum Schluss zählt das auch, was auf dem Eis eben passiert. Es ist jeder junge Spieler aus meiner Sicht, das kann ich jetzt nur für Wolfsburg sagen, ist dann auch so eine Art Projekt, mit dem man sich beschäftigen muss über gewisse Jahre, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln. Über die diversen Ligen hoch, Oberliga, zweite Liga in die DEL rein. Deswegen werden wir das sicher wieder zu gegebener Zeit überprüfen. Und die Liga hat ja da auch in Form von Tino Boos immer adäquate Zahlen auf dem Tisch, wie viele Spieler eingesetzt werden, wie viel Eiszeit bekommen sie, welche Jahrgänge sind es. Im DEB wird sich ausgetauscht, wie die Entwicklung ist in den nächsten Jahren, wie viele Spieler kommen überhaupt hoch jetzt dann. Ich sage jetzt einmal ab 2003, 2004, 2005, 2006, was gibt es da alles, um einfach mit Weitsicht auch ein bisschen Entscheidungen zu treffen, weil alle Entscheidungen, die man trifft, muss man schon fast immer in einem Jahr Vorlauf machen, weil ja doch jeder Club irgendwo Planungen macht, speziell im jungen Bereich, in dem U23-Bereich. Und deswegen ist das Thema natürlich auch immer wieder auf unseren Tagesordnungen. Genauso das Ausländerthema wird ja auch immer diskutiert und auf den Tisch gelegt. Ich glaube, dass wir auch da eine gute Situation haben aktuell mit unseren 9+2 Ausländern. Es ist halt auch so, dass viele Clubs diese Ausländeranzahl auch braucht, um einfach konkurrenzfähig zu sein. Ich glaube, wir haben ein sehr gutes Produkt. Da ist auch jeder Manager natürlich dann gefordert, dass er speziell in dem Ausländerbereich, das ja doch bei vielen Mannschaften diese sogenannten Unterschiedsspieler sind, weil der deutsche Markt ja doch sehr begrenzt ist. Und da kann man halt dann auch, wenn man gute Entscheidungen trifft, auch gute Spieler für ganz gutes Geld bekommen, weil einfach der Markt auch viel größer ist. Und deswegen glaube ich, ist es nach wie vor wichtig, dass wir diese Ausländeranzahl haben. Und ich sehe da auch aktuell momentan keinen Handlungsbedarf.
Gibt es denn eigentlich, also erstmal total spannend und danke dir, dass du das nochmal so anschaulich auch erklärst und auch durchaus mal mit dem einen oder anderen Insight, dass sich da regelmäßig zu ausgetauscht wird. Gibt es so eine Phase, die du nochmal irgendwie vielleicht rückblickend im Kopf hast, weil du ja nun gefühlt wirklich dein ganzes Leben im Eishockey-Bereich dabei bist und arbeitest, wo du gemerkt hast, dass es so ein Moment war, wo diese strategisch wichtigen Entscheidungen, wenn du sagst, das muss so ein Jahr vorher eigentlich schon gemacht werden, wo es so in die richtige Richtung ging, wenn man das sagen kann? Also ist total verstanden, dass man das immer wieder in den einzelnen Bereichen sich angucken muss und schauen muss, ob man da auf dem richtigen Weg ist. Oder kann man das nicht so richtig sagen, jetzt rückblickend auf die letzten, ja, vielleicht sogar 5, 6, 7, 10 Jahre?
Ja, es ist nicht so ganz einfach, weil wir einfach auch diese 2 Jahre mit Corona dazwischen hatten, die halt sowohl uns alle als Clubs erstmal vor mega großen Herausforderungen, hauptsächlich in der wirtschaftlichen Art, gestellt hat. Dann sind natürlich viele andere Dinge auch auf der Strecke geblieben. Die ganze Nachwuchsausbildung ist auf der Strecke geblieben. Teilweise sind die Saisonen ausgefallen. Das wird uns alles irgendwo auch einholen. Ich glaube trotzdem, dass es richtig und wichtig war, damals diese U23-Regelung einzuführen, um einfach, ich sag mal, so einen seichten Zwang auf sich aufzuerlegen, dass man sich um junge Spieler kümmert. Und das, glaube ich, haben wir auch gut gemacht. Und die Entwicklung, die war auch positiv. Man muss jetzt eben nur schauen, wie weit kann man gehen, wie viele Spieler gibt es eigentlich in dem Bereich U23, jetzt wenn man von der DEL spricht, die dann auch das Zeug dazu haben, einen Kaderplatz einzunehmen. Und das ist das, was ich vorher eben gemeint habe, muss man doch schon immer jährlich evaluieren und nachschauen, was sinnvoll ist. Weil es macht auch keinen Sinn, einen U23-Spieler im Kader zu haben, der nicht spielt. Von der Seite her muss man das schon immer ganz genau hinterfragen. Und man hat ja auch diesen Zwischenschritt noch eingebaut, dass für die zweite Liga zum Beispiel jetzt auch der U24-Spieler, also wenn der bei der DEL rausfällt, der U23-Spieler, könnte ja theoretisch immer noch in der zweiten Liga mit einer Förderlizenz spielen. Das ist so eine kleine Brücke, die man noch gebaut hat. Aber irgendwann ist halt dann auch, wie ich vorher schon eingangs gesagt habe, auch die Zeit gekommen, wo man halt auch einen Strich ziehen muss, ist der Spieler gut genug für unsere Liga? Und da entscheidet sich halt dann oft auch, wie es weitergeht. Und von der Seite her, glaube ich, ist es schwer, einen Punkt zu nennen, was war der richtige Weg. Aber ich glaube, dass wir viele gute, nicht immer richtige, aber viele gute Entscheidungen getroffen haben, um das deutsche Eishockey zu fördern.
Gut. Haben wir das? Und dann wollte ich gerne auf jeden Fall noch fragen, weil das beschäftigt ja alle. Corona hast du jetzt noch angesprochen in der Vergangenheit. Wir hoffen, dass das uns jetzt im Herbst und Winter natürlich nicht mehr so heftig ereilt. Es sieht ja zum Glück danach aus, dass es nicht so ist. Wie ist das bei euch in Wolfsburg eigentlich, diese Thematik nach Corona? Partner ist, glaube ich, ja grundsätzlich bei euch irgendwie abgedeckt und gut bestückt. Merkt ihr bei den Zuschauern irgendwie komplette Unterschiede oder ist das eigentlich wieder in Richtung Vor-Corona-Niveau?
Ja, ich glaube, da werden die Warnlichter angehen, glaube ich, bei allen Clubs momentan, wenn man sich das anschaut. Die größte Herausforderung wird sein, den Zuschauer wieder ins Stadion zurückzubekommen. Auch in dem Maße, weil, wie es jeder so ein bisschen hatte vor Corona, natürlich kommen jetzt die ganzen Einflüsse durch Ukraine-Krieg, Russland, Energiekrise und alles mit dazu. Die Leute sind vorsichtig geworden, die Leute schauen auf ihr Geld. Wir wissen alle nicht genau, was uns die nächsten Monate blüht mit der Energieversorgung. Also es ist schon, auch trotzdem wird es eine wirtschaftlich schwierige Saison, weil ich glaube, speziell, und das sieht man halt schon, speziell bei den Zuschauern ist es so, dass man wirklich um jeden Zuschauer kämpfen muss.
Und abschließende Frage, ich hoffe, das ist okay, dass ich das dich auch frage. Ich hatte Ende letzter Woche haben wir in unserer Medien- und Marketingkommission, wo Simon Drümmel bei euch verantwortlich fürs Marketing auch mit dabei ist, haben wir über so ein paar Themen gesprochen, unter anderem über das Winter Game, was in Köln stattfindet. Und Simon sagte mir, sein Traum wäre eigentlich mal ein Winter Game in Wolfsburg stattfinden zu lassen. Und er sagt, er ist auch davon überzeugt, dass genügend Leute kommen würden. Wie blickst du da drauf? Sprecht ihr da intern mal zu?
Ja, wir hatten schon mal auch eine Überlegung gehabt, eigentlich, weil unser Stadion beim VfL drüben ist, bietet sich natürlich für sowas perfekt an.
Ja.
Von der Seite her wäre das schon eine tolle Geschichte. Ja, da muss man mal schauen. Also, wir sind mit unserer Organisation natürlich auch nicht so manpowermäßig aufgestellt, dass wir da jetzt ein, zwei Leute abstellen und sagen, okay, macht mal ein sauberes Konzept dafür. Aber ne, man soll nie, nie sagen, und ja, ein Wintergame in Wolfsburg, warum nicht? Ja.
Das ist schon auch dann am Ende des Tages in so einer Saison ein Highlight, ne? Wenn man sowas grundsätzlich hat, wie jetzt in Köln.
Ja,
Oder das
ich
ist
glaube,
auch nach wie
dass.
vor für dich was, wo du sagst, so, das ist nochmal irgendwie das i-Tüpfelchen, was man dann irgendwie in so einer Eishockeysaison dann auch präsentieren kann, ne?
Ja, es wird dann aus einem Eishockeyspiel eigentlich ein Riesenevent. Im Endeffekt ist es auch interessant dann für alle sportinteressierten Zuschauer, sich sowas mal anzuschauen. Und von der Seite her öffnet es natürlich auch einen großen Markt und Interesse dann für andere Leute, die jetzt vielleicht zum Handball, zum Basketball oder zum Fußball gehen im Endeffekt. Also von der Seite her, und das sieht man ja auch, dass die Zahlen, die dort in den Spielen dann oft sind, ob das jetzt in Köln oder in Mannheim, wo sie war, oder mit Beteiligung der Mannschaften war. Also es sind ja immer gut besuchte Spiele, und es ist auf jeden Fall ein Highlight im Jahr. Wird natürlich immer schwieriger, irgendwo den geeigneten Platz zu finden in unserem vollgepackten Kalender.
Absolut.
Ja.
Aber das nehmen wir dann auch mit Projekt Winter Game in Wolfsburg. Da bleibe ich mal dran.
Ja.
Charlie, ich danke dir recht herzlich für
Ja,
deine Zeit. Hat Spaß gemacht, wie
jederzeit
immer.
gerne. Mach's
Bis
gut,
bald,
Vince.
ja? Ciao,
Ja,
ciao.
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 Eiskalt auf den Punkt. Der Blick über den Tellerrand.
Ich freue mich auf das Gespräch und sage Hallo, Danny.
Ja, hallo Konstantin, auch ich freue mich sehr, für mich eine Premiere mit einer ausländischen Liga zu sprechen.
Ja, super, perfekt. Und dann gleich in unserem DEL-Podcast. Aber keine Podcast-Premiere, oder?
Nee, nee, das ist auch sogar in der Schweiz angekommen.
Sogar in der Schweiz. Dann nochmal eine Frage. Gibt es mehr, also hier in Deutschland haben wir in der Tat, gerade im Eishockey-Bereich gibt es, ich würde schon sagen, sehr viele Podcasts. Ist das bei euch im Schweizer Eishockey ähnlich?
Bei uns in der National League haben wir dieses Medium eigentlich noch nicht groß eingeführt, aber Journalisten, viele Sportjournalisten nutzen dieses Medium auch bei uns, ja.
Ja, wir wollen sprechen über so zwei größere Themenblöcke. Zum einen über die Hockey Europe, wo du jetzt seit kurzem diese, ich sag mal, Interessensgemeinschaft der europäischen Ligen anführen darfst. Und dann natürlich, wenn ich dich hier bei uns zu Gast habe, auch ein bisschen über die Aktualität bei euch in der Schweiz. Aber lass uns doch gerne mit dem Themenfeld Hockey Europe einsteigen. Vielleicht kannst du den Hörerinnen und Hörern noch mal einmal aus deiner Sicht erklären, was die Hockey Europe Interessensgemeinschaft genau ist.
Ja, wie du es schon gesagt hast, es ist im Grunde genommen eine Interessensgemeinschaft, aber es ist eigentlich auch mehr. Es ist eine Vereinigung der sechs Top-Ligen, Profi-Eishockey-Ligen in Europa, die schwedische SHL, die finnische Liga, die DEL, die Ice League übergreifend, aber Hauptsitz in Österreich, und die National League sowie die tschechische Extraliga. Und wir haben uns 2008 zusammengeschlossen, um die Interessen der europäischen Profiligen zu wahrzunehmen, insbesondere auf der politischen Ebene, gegenüber der NHL auf der einen Seite, gegenüber auch dem IHF, dem Internationalen Eishockeyverband, damit wir uns positionieren können, auch unseren Markt irgendwie schützen. Sag ich mal, von Fremdeinflüssen, andere Ligen, die sich breit machen wollen in Europa, sei es die NHL oder die KL, damit wir das europäische Eishockey und die Profiligen entsprechend auch weiterentwickeln können und den Markt ausbauen.
Ja, also durchaus spannende Themen und durchaus ja vielfältig und gerade, wie du gesagt hast, auf der sportpolitischen Ebene, dann im Eishockey-Bereich könnte ich mir vorstellen, ziemlich viele Gespräche, die zu führen sind. Ihr hattet jetzt jüngst gerade vor nicht allzu langer Zeit in Belek den Kongress und also auch mit der IHF zusammen und dort wurdest du dann als Nachfolger, glaube ich, von Jürgen Lindgren, ne, der das vorher gemacht hat, jetzt als ja, Vorsitzender von Hockey Europe gewählt.
Ja, das ist so. Jürgen hat das Präsidium der Champions Hockey League übernommen. Die Champions Hockey League ist übrigens bei uns auch mit dabei seit einigen Jahren, weil das der europäische Profiliga-übergreifende Wettbewerb ist. Und Jürgen hat dieses Präsidium übernommen der Champions Hockey League und darum habe ich mich dann bereit erklärt, auch dieses Präsidium zu übernehmen. Ich denke, ganz wichtig die Zusammenarbeit auch mit der European Hockey Club Alliance. Die Clubs sind dort zusammengefasst, die meisten Clubs der Profiligen in Europa. Wir arbeiten da sehr eng zusammen. Zielsetzung ist es, dass wir uns in den Gremien des IHF auch wiederfinden, einerseits sicher im Kongress, wo wir je zwei Sitze anstreben, Champions Hockey League, EHC und auch Hockey Europe, aber dann auch sicher mittelfristig an eine Vertretung im Exekutivorgan, sprich dem Council. Natürlich nehmen wir auch Interessen wahr gegen die NHL oder nicht gegen, aber um die Interessen auch gegenüber der NHL zu wahren. Und gerade in Belek war das ein recht großes Thema, zusammen auch mit dem IHF.
Was glaubst du, du kennst die Zusammenarbeit jetzt schon vorher, aber jetzt als Vorsitzender ist es ja neu und es ist jetzt nicht so, dass bei euch in der Schweiz die Eishockey-Uhren stehen bleiben. Also da hast du ja sicherlich genauso viele Themen nach wie vor. Wie viel Zeit erfordert das jetzt für die Hockey Euro? Kann man das beziffern, was so eine ja, vielleicht Wochenarbeitszeit angeht oder ist das unterschiedlich?
Ja, ich würde sagen, es ist unterschiedlich. Wir haben das jetzt etwas neu strukturiert, sage ich auch. Die Administration findet ja bei euch in der DL statt. Erik ist jetzt auch eine Art Sekretärmitarbeiter von euch, von der DL. Und damit können wir das etwas besser strukturieren. Wir haben alle zwei Wochen eine Telefonkonferenz, wo wir uns gegenseitig austauschen. Das war sehr wichtig während der Corona-Phase, weil wir dort dann jeweils auch wussten, wer sich wo wie bewegt, sei es bezüglich Quarantäneregelungen, sei es bezüglich finanziellen Entschädigungen. Jetzt geht es im Wesentlichen darum, wie gesagt, sich politisch zu positionieren und auch die Interessen wahrzunehmen. Ich würde sagen, das sind vielleicht so 2-3 Stunden pro Woche, die mich jetzt belastet, also belastet im positiven Sinne, weil ich mache das sehr gern und ich bin der Überzeugung, dass wir ein sehr gutes Team sind, alle diese CEOs der Ligen und wir harmonieren auch sehr gut und die Interessen sind gleichgerichtet.
Du hattest eben angesprochen, diesen Sitz im Exekutivkomitee der IHF. Vielleicht kann man das auch noch mal einmal den Hörerinnen und Hörern erklären oder das würde ich gerne von dir auch noch mal erfragen. Das ist dann sicherlich eine Schlüsselposition, oder? Dass man da dann in diesem Weltverband, wenn es um die Themen geht und vor allem um die Entscheidung, so nehme ich das wahr, wenn es eine Exekutive ist, dass man dort dann eben vertreten ist und seine Stimme abgeben kann, ne?
Ja, also ich würde sagen, der erste Schritt ist sicher, dass wir in den Kongress kommen. Das ist im Grunde genommen, sag jetzt mal, die Legislative, also das ist das Parlament, sage ich jetzt mal. Dort sind alle Verbände vertreten mit 2 Stimmen normalerweise. Es gibt solche, die haben nur eine, aber die Großen haben alle 2 Stimmen. Und das ist das erste Ziel, dass wir dort vertreten sind, dass wir die Interessen der Ligen, aber auch der Clubs wahrnehmen können in diesem Kongress. Und der nächste Schritt wäre dann eben das Council, das ist dann das Exekutivorgan, also sprich quasi die Regierung, die dann den Weltverband im Eishockey auch führt. Aber ich glaube, realistisch betrachtet, in den nächsten 2-3 Jahren wollen wir dort einen Sitz im Kongress haben. Und der nächste Schritt, wenn man dann im Kongress ist, kann man dann auch in das Council gewählt werden.
Okay, verstehe. NHL hattest du jetzt auch schon ein, zwei Mal angesprochen, passt vielleicht ganz gut so in diesen Tagen. Die Saison ist losgegangen. Die NHL war gerade in Europa mit der Global Series. Ich habe letzte Woche hier in diesem Podcast mit unter anderem mit Christian Kapp vom Tagesanzeiger gesprochen, auch über das Testspiel in Bern und haben so ein bisschen auch über die Schweizer Spieler in der NHL, ja nicht philosophiert, aber ich wollte gern seine Meinung haben, damit wir nicht immer nur über die deutschen Spieler sprechen, die drüben sind. Wie nimmst du die NHL aktuell wahr und wie ist aus deiner Sicht dieser Weg, den es ja schon länger gibt, aber dass die NHL jetzt auch wieder in Europa war? Wie hast du so diese Tage wahrgenommen aus deiner Sicht?
Also grundsätzlich ist es ja so, dass die NHL unbestrittenermaßen die beste Liga der Welt ist und dort auch die besten Spieler der Welt spielen. Ich denke, das muss man so absolut anerkennen. Es ist ein tolles Produkt. Sie machen einen Top-Job bezüglich Vermarktung und bezüglich Auftritt wir sind einfach etwas zurückhaltend, weil wir sagen, der europäische Markt, der soll den europäischen Ligen gehören. Es ist okay, wenn ein Spiel wie in Bern stattfindet, zu Ehren von Roman Josi, der dort in Bern groß geworden ist. Das war ein tolles Fest, es war eine tolle Atmosphäre auch für Roman, eine Rückkehr als NHL-Spieler. Aber nichtsdestotrotz, und ich denke, das müssen wir auch etwas kritisch sehen. Jeder Marktteilnehmer, zusätzliche Marktteilnehmer nimmt vom Kuchen auch irgendein Stück weg. Und die Zielsetzung von Hockey Europe ist auch, den europäischen Markt, eben den europäischen Ligen zu lassen, wenn die zwei, drei Spiele machen, sei es in Deutschland, in der Schweiz oder dann auch den Season Open in Prag, ist das sicherlich okay, aber wir würden uns sicherlich gegen eine Division, zum Beispiel in Europa, würden wir uns wehren, weil die NHL soll in Nordamerika bleiben und wir bleiben hier in unserem Markt in Europa.
Ja, diese Division, auch das wurde jetzt gerade nochmal auch durchaus von deutschen Journalisten, die da sich regelmäßig auch mit der NHL dann beschäftigen. Auch bei uns in Deutschland sind es ja und auch durch die Eishockey News so als unser Fachmagazin, aber auch weitere Journalisten, die sich natürlich auch gut auskennen, wurde dieses Division-Thema auch nochmal aufgemacht anlässlich dieser Global Series. Ist denn das aus deiner Sicht überhaupt etwas, was also kurzfristig doch sicherlich gar nicht, aber auch mittelfristig, was überhaupt irgendwie funktionieren könnte? Nimmst du da irgendwie Strebungen aus der NHL wahr, dass wirklich sowas kommen könnte? Aus meiner Sicht ist das immer noch, nicht immer noch, aber gefühlt ist es doch sehr weit weg, dass das kommt.
Absolut, also ich denke auch, es ist sehr weit weg und wenn ich die Medien richtig gelesen habe, hat Bill Daly in Prag auch gesagt, dass es keine Zielsetzung ist, eine europäische Division aufzubauen der NHL. Oder man muss sich bewusst sein und wir sehen das auch in der Champions Hockey League. Oder am liebsten haben die deutschen Fans, die Schweizer Fans, die schwedischen, die finnischen Fans haben die Lokalderbys, die traditionsreichen Spiele, Rivalitäten, die es seit Jahren gibt. Dort hat es auch die höchsten Zuschauerzahlen. Und natürlich ist ein NHL-Game in Europa immer ein besonderes Event, aber wenn das permanent eine Liga wäre, dann wäre das aus meiner Sicht auch kommerziell und auch von den Zuschauerinteressen her nicht sehr erfolgreich. Wir sehen es bei der Champions Hockey League, die Zuschauerzahlen legen zwar zu und das ist durchaus positiv, aber die Leute, die haben immer noch lieber Lokalderbys, zumindest bei uns in der Schweiz. Ich gehe davon aus, in Deutschland ist das ähnlich. Und darum bin ich auch der Meinung, wenn man eine permanente, auch europäische Liga, es gibt auch da gewisse Leute, die das Gefühl haben, man sollte eine permanente europäische Liga machen, ohne die Clubs dann in der heimischen Liga auch noch spielen zu lassen. Ich glaube, für mich wäre das auch kein Erfolgsmodell. Sportlich durchaus interessant. Also die Champions Hockey League bietet auf sportlichem Niveau absolut höchste Post und ich denke, das braucht es auch. Aber eine permanente Liga, sei es ein National oder sei es eine europäische Liga, sehe ich so nicht.
Ja, durchaus verständlich. Aus deiner Sicht, wie wichtig sind dennoch Roman Josi ist jetzt von dir auch gefallen, der Name, und es gibt natürlich weitere Schweizer Spieler, die drüben aktiv sind. Merkt ihr das in der Schweiz? Merkst du das auch von der Liga, dass sowas grundsätzlich natürlich wichtig ist für den gesamten Nachwuchs- und Jugendbereich auch, dass es diese, ja, ich sage mal, Idole gibt, die nicht nur bei euch in der Schweiz spielen, sondern eben dann auch den Sprung rüber nach Nordamerika schaffen?
Ja, absolut. Also da, wir sind stolz und sehr glücklich, dass wir, ich glaube, jetzt sind es etwa 15 Spiele in der NHL haben, die zum Teil sehr, sehr, sehr erfolgreich sind. Jetzt Nino Niederreiter bei den Predators hat auch in zwei Spielen in Prag hervorragend gespielt. Und das sind natürlich Vorbilder, Ideale für unsere jungen Kids, und die brauchen wir unbedingt, nebst denjenigen, die bei uns in der Liga spielen. Ich glaube, es braucht beides und es soll auch für beides Platz haben.
Champions Hockey League finde ich auch nochmal spannend. Von dir als Liga-Chef hatten wir eben auch schon kurz angedeutet. Wie siehst du den Wettbewerb grundsätzlich? Sportlich hast du eben schon gesagt, ist das, und da sind sich glaube ich auch alle einig, ist das sehr, sehr toller Sport und toller Eishockey, tolles Eishockey, was da geboten wird. Wie siehst du so die Entwicklung der CHL in den letzten Jahren?
Also ich habe das Gefühl, es ist eine sehr gute Entwicklung, sportlich wie auch kommerziell, auch wenn es kommerziell sicherlich nicht sehr einfach ist, aber auch die Zuschauerzahlen nehmen zu, die Akzeptanz nimmt ebenfalls zu. Für uns als Hockey Europe ist es auch ein strategisches Ziel, dass es eine europäische Liga oder einen Wettbewerb gibt, wie gesagt, nicht einen permanenten, aber einen neben den nationalen Meisterschaften. Und ich bin der Überzeugung, dass wenn wir gemeinsam diese Stoßrichtung unterstützen, wir die Champions Hockey League auch eine gute Zukunft haben. Ein solches Produkt entwickelt man nicht in ein paar wenigen Jahren, wenn man an den Fußball zurückdenkt. Europa Cup der Meister, wie er damals hieß, und man heute sieht dieses Produkt Champions League im Fußball. Das war eine Entwicklung über 20, 30 Jahre, und im Eishockey braucht das sicherlich auch etwas Zeit, und ich bin positiv, dass wir das weiterentwickeln können.
Letzte Nachfrage dazu, diese Akzeptanz, ist das auch bei den Schweizer Teams bei euch so, dass diese Champions Hockey League wirklich dementsprechend auch ja nicht nur wertgeschätzt wird, sondern dass man die sportlichen Ziele auch darauf ausrichtet? Also konkret, nimmst du das so wahr, dass das wirklich eine Wichtigkeit für die Schweizer Teams hat, der Wettbewerb?
Absolut, also bei uns in der Schweiz, da kann ich glaube ich sagen, dass sämtliche Clubs sehr positiv eingestellt sind gegenüber der Champions Hockey League. Es ist klar, wenn man in der Gruppenphase ausscheidet, ist das finanziell nicht wirklich ein positives Erlebnis. Es kostet unter Umständen mehr, als man einnimmt. Aber nichtsdestotrotz, der sportliche Wert ist sehr hoch. Und wenn man sich dann weiter qualifiziert, Achtelfinal, Viertelfinal und so weiter, dann wird es auch wirtschaftlich attraktiv.
Ja, die Berliner bei uns in Deutschland haben das jetzt erneut irgendwie zu spüren bekommen, dass sie sich leider nicht durch die Gruppenphase durchsetzen konnten und ausscheiden mussten. Das ist so ein bisschen, ja, soll nicht so richtig sein in der Champions Hockey League mit den Eisbären Berlin. Vielleicht schaffen sie es dann ja im nächsten Jahr, wenn sie sich dafür wieder qualifizieren sollten. Dann lass uns doch gerne mal zu euch in die Schweizer Liga schauen. Die Saison läuft. Was würdest du sagen, wenn man vielleicht so ein erstes, Fazit ist sicherlich viel zu früh, aber wie lässt es sich an, die Saison?
Also ich bin eigentlich sehr zufrieden, weil wenn in einer Liga jeder jeden schlagen kann und das zum Teil auch passiert, dann ist das aus Liga-Sicht durchaus spannend und gut. Für den einen oder anderen Club, der ein Spitzenclub ist und der sich jetzt daher am Ende der Rangliste findet, ist das nicht so gut. Wir hatten am Wochenende bereits die erste Trainerentlassung in Lugano. Also man sieht, die Nerven liegen zum Teil etwas blank, wenn dann der Saisonstart nicht gut läuft. Was mich sehr positiv stimmt, sind die Zuschauerzahlen. Mit ein paar wenigen Ausnahmen haben wir sehr, sehr, sehr gute Zuschauerwerte. Das war nach Corona nicht ganz klar, wie das weitergeht, ob die Leute zurückkommen. Wir stellen fest, dort, wo der sportliche Erfolg da ist oder dort, wo die Infrastruktur neu ist, wie in Fribourg oder in Ampri, haben wir praktisch ausverkaufte Häuser, eine Stadionauslastung zwischen 90% und 95%, und das stimmt uns eigentlich sehr positiv für den weiteren Verlauf dieser Saison.
Ja, durchaus auch schon Parallelen natürlich und ähnliche Themen, die wir bei uns in Deutschland haben und sicherlich auch die anderen liegen nach Corona. Nun ist es bei euch so, dass ihr auch, Stichwort Corona, in Zeiten von Corona ein bisschen was anders machen musstet. Konkret seid ihr auch deswegen mit 14 Teams im Moment unterwegs. Ihr habt auch eine ähnliche Regelung gehabt wie bei uns, dass man aufsteigen konnte, aber nicht absteigen konnte, richtig?
Absolut richtig. Also es ging ja darum, die Risiken zu minimieren, dieser doch für uns absolut neuen Krisensituation mit Covid, wo wir nicht wussten, wie es weitergeht, wo wir keine Zuschauer hatten, wo wir sehr große wirtschaftliche Verluste auch erlitten haben. Ich denke, es war damals der richtige Entscheid, rückwirkend betrachtet, sicher eher schwierig, insbesondere wenn wir dann auf die zweite professionelle Liga bei uns schauen, die Swiss League. In der National League, die 14 Teams, wir dürfen sagen, wir sind dort sehr gut aufgestellt. Wir konnten auch den TV-Vertrag zu sehr guten Konditionen verlängern, auch den Hauptsponsorvertrag mit unserer Bank, der PostFinanz, konnten wir auch verlängern in dieser Corona-Zeit. Das war nicht selbstverständlich und hat uns eine sehr gute wirtschaftliche Basis in der National League gegeben. Aber die Swiss League dort sieht es im Moment sehr schwierig aus.
Ja, durchaus auch ein Thema, was ich gerne nochmal gleich nachfragen möchte, dass man das so ein bisschen erklären kann, wie da die aktuelle Situation ist. Thema TV hast du angesprochen und auch witzig, dass es bei uns in Deutschland eine ähnliche Situation gab, dass wir bei uns auch ja den Vertrag langfristig verlängern konnten, sowohl mit der Telekom, Magenta Sport als auch mit Penny. PostFinance hast du eben gesagt oder PostFinance ist bei euch dann auch verlängert worden. Konkret im Bereich TV heißt das jetzt, es gibt etwas anderes für die Eishockey-Fans. Ne? Vielleicht kannst du einmal kurz aufzeigen, wie es vorher war, gerade auch im Segment des Öffentlich-Rechtlichen. Also da konnten ja Spiele gesehen werden. Und jetzt ist es, glaube ich, wenn ich das mir nochmal richtig durchgelesen habe, ist es ein bisschen anders, ne?
Ja, sehr gut recherchiert in diesem Falle. Es war so, der Öffentlich-Rechtliche hat die Möglichkeit gehabt, gewisse Spiele zu zeigen, hat dieses Recht aber nur genutzt bei gewissen speziellen Derbys, also insbesondere bei uns im Südkanton Tessin. Die Tessiner Derbys hat er live gezeigt während der Regular Season. Dann hat er aber alle Highlights zeigen können und hat dann auch in den Playoffs alternierend zwei Spiele, Viertelfinale und Halbfinale und den Finale sowieso zeigen können. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Wir haben die Gesamtrechte Sunrise abgetreten. MySports ist der Sender, der das ausstrahlt. Der hat alle Pay-Rechte erworben, aber hat auch die Free-Rechte erworben. Und wir waren eigentlich der Meinung, und das war auch unser Wille, dass wir den Öffentlich-Rechtlichen im Free-TV-Bereich weiter berücksichtigen können, aber es gab dort keine Einigung. Aus verschiedenen Gründen. Es gab dann auch eine Frage, ob es eine regionale Aufteilung gibt. In der Schweiz haben wir drei Sprachregionen, Deutsch-Schweiz, der größte Teil, dann die Romandie mit dem französisch sprechenden Teil und das Tessin mit dem italienisch sprechenden Teil. Und wir haben jetzt in all diesen Regionen in der Deutschschweiz sind es Blick, also Ringe, vergleichbar bei euch mit Bild, würde ich jetzt mal sagen, als Streaming-Partner. Wir haben TV24, das ist eine große deutsch-schweizer Mediengruppe, die das Spiel am Sonntag, wir haben ein neues Spiel jetzt am Sonntagabend im Free-TV bringt. Und in der Romandie ist das Le Mans Bleu und im Tessin Telecino, die dann auch die Spiele mit Belsch, also französisch sprechenden Clubs oder italienisch sprechenden Clubs jeweils im Free zeigen. Also wir haben die Free-TV-Präsenz massiv erhöht, aber der öffentlich-rechtliche Sender, der hat noch die Rechte, die Highlights ab 23 Uhr zu zeigen und nicht mehr. Das ist ein Challenge. Weil auch die Leute, ich sage jetzt insbesondere die ältere Generation, natürlich sehr stark öffentlich-rechtlich orientiert ist. Und dort müssen wir insbesondere die älteren Leute auf die neuen Free-Kanäle bringen.
Ja, hochspannendes Thema und total interessant, wie du es jetzt schon eben erklärt hast. Erste Nachfrage, die ich hätte, vielleicht so ein bisschen in so eine, nicht in die Vertragsverhandlung, das wird sicherlich nicht zu besprechen sein hier, aber ist es so, dass du und ihr von der Liga in so einer Ausschreibung die ganze Zeit mit an Bord seid, informatorisch, oder sitzt ihr die ganze Zeit mit am Tisch? Wie muss man sich das vorstellen?
Also es ist so, wir haben ein Beraterduo, Teria, die sind in München ansässig. Die waren vorher in einer anderen Agentur, haben uns schon seit Jahren beraten und sind auch sehr, sehr kompetent. Die führen im Grunde genommen die Ausschreibung durch, dann kommen die Offerten rein. Im Vorgang wird natürlich schon sehr viel besprochen, welche Pakete man ausschreibt. Da werden sehr viele Gespräche mit potenziellen Interessenten geführt. Und wenn dann die Angebote reinkommen, dann kommen wir ins Spiel, auch mein Chief Marketing Officer und ich in einer ersten Phase. Und dann haben wir so einen Finanzausschuss, bestehend aus 3 Clubvertretern und unserem Präsidenten, und diese Gruppe, die ist dann im Grunde genommen verantwortlich und hat auch die Kompetenz, die Endverhandlungen zu führen. Vielleicht spannend auch hier die Aussage, oder wir haben, als das Angebot von Sunrise reinkam, haben wir das im Verwaltungsrat, im Aufsichtsrat bei uns besprochen, die Grundsatzentscheid gefällt, dass wir die Gesamtrechte vergeben. Und dann haben wir einen Tag lang verhandelt mit Sunrise, mit diesem Ausschuss, den ich vorhin erwähnt habe. Und dann haben wir am selben Abend einen Vertrag unterzeichnet. Mhm. Also eine Lösung, die nur möglich ist in einer schlanken, selbstständigen Organisation. Die National League ist eine eigenständige Aktiengesellschaft seit 2020, und das hat uns sicher sehr geholfen.
Mhm. Ja, absolut. Auch völlig verständlich. Höchstwahrscheinlich täusche ich mich nicht, wenn das jetzt so die ganze TV-Thematik mit den Öffentlich-Rechtlichen, und du hast die etwas ältere Zielgruppe angesprochen, gar nicht böse gemeint, sondern das ist dann ja wirklich so, dass die höchstwahrscheinlich schwieriger umzustimmen sind, vielleicht mal umzuschalten im wahrsten Sinne des Wortes oder gerade auch auf neue digitale Kanäle zu gehen. Ist das gerade jetzt ein Thema bei euch von den Fans, dass diese TV-Situation, dass die besprochen wird?
Ja, natürlich, die wird besprochen. Wir haben sicherlich noch einen gewissen Verbesserungsbedarf im Bereich der Highlights. Dort sind wir noch nicht dort, wo wir eigentlich sein möchten, aber da arbeiten wir daran mit unseren TV-Partnern. Das Sonntagsspiel wird auch etwas von den Fans, sage ich jetzt mal, kritisch begutachtet, weil sonntagsabends um 8 ins Stadion zu gehen, ist schon eine Besonderheit, und man sagt dort, man orientiert sich nur am TV-Zuschauer und nicht an den Fans im Stadion. Aber man muss auch die Realität sehen, das betrifft den Club oder jeden Club vielleicht einmal, maximal zweimal pro Saison. Also ich denke, das ist ein Kompromiss, den man durchaus auch gehen kann.
Mhm. Und letzte Frage dazu, ist denn in so einer Entscheidungsfindung auch gerade das Thema, also bei digital denke ich dann sofort auch an jüngere Zielgruppen, war das ein Thema, was dann auch in dieser Ausschreibung strategisch von euch mitgewollt war, dass man eben Lösungen auch findet, um gerade irgendwie in der jüngeren Zielgruppe attraktiv zu sein?
Absolut, also die sogenannte marktrelevante Gruppe, oder da gehöre ich nicht mehr dazu, das sind die 15- bis 45-Jährigen, die werden natürlich heute ganz anders erreicht als eben die ältere Gruppe. Streaming, Mobile, alle diese Dinge sind natürlich ein Riesenthema, und gerade die Partnerschaft mit Blick, der ein Spiel am Dienstag ausschließlich streamt, geht genau natürlich in diese Richtung. Und auch die neuen Partner, die wir haben, sind natürlich sehr stark auch fokussiert auf jüngere, eben diese marktrelevante Zuschauergruppen, aber die Eltern sind natürlich für uns auch wichtig. Am Ende ist die Reichweite maßgebend, und da werden wir gespannt jetzt dann die ersten Zahlen erhalten, wie diese Reichweite aussieht. Erste Indikationen lassen den Schluss zu, dass wir doch die Zielsetzung erreichen, diese jüngere Gruppe wirklich auch abzuholen.
Okay, ja, spannendes Thema. Und dein letzter Themenschwerpunkt, das hattest du auch schon ein, zwei Mal jetzt eben angesprochen, ist das übertrieben, wenn ich sage, dass ihr so ein größeres Krisenthema habt, was zu managen ist im Kontext der National League mit der Swiss League, also konkret mit der mit eurer Liga und der zweiten Liga? Dort gab es in der Vergangenheit die Situation, dass vorher war es die Zusammenarbeit enger, auch im Kontext der Zentralvermarktung, also dass die Clubs aus der zweiten Liga davon profitiert haben. Das ist jetzt nicht mehr so, ne?
Ja, das ist richtig. Also wir haben uns, wie gesagt, im 2020 hat sich die National League selbstständig gemacht, eine Aktiengesellschaft gegründet, die damals 12, heute 14 Clubs sind auch die Aktionäre. Und in diesem Zuge haben wir dann auch eben die Verträge neu abgeschlossen, nur für die National League. Vorher war das so alles unter dem Dach von Swiss Ice Hockey, also des Verbandes. Und dort war im Grunde genommen, wurden sämtliche Rechte gemeinsam auch ausgeschrieben und Verträge auch über zum Teil Verband, aber auch über Swiss League und National League abgeschlossen. Und das war sicherlich, hatte Vor- und Nachteile. Ich glaube, wie gesagt, die Flexibilität für die National League war für uns ganz wichtig und ich denke auch, dass der Entscheid damals richtig war. Fakt ist aber, dass jetzt die Swiss League und wir hatten die Möglichkeit ihnen gegeben, dass sie auch mit uns die TV-Rechte ausschreiben. Sie haben das nicht machen wollen und ich denke, rückblickend betrachtet war das ein Fehler. Sie haben heute aktuell keinen eigentlichen TV-Partner. Sie haben eine OTT-Plattform aufgebaut, wo man das Spiel gestreamt sehen kann. Die Saisonkarteninhaber können das gratis tun und als Nicht-Saisonkarteninhaber ist das ein Pay-Angebot. Die Vermarktung auch, wie gesagt, PostFinance hat sich entschieden, bei der Swiss League nicht mehr mitzumachen. Das war bereits vorgängig klar, hat aber dazu geführt, dass jetzt die Swiss League auch über keinen Hauptsponsor verfügt. Und das ist durchaus kommerziell eine sehr schwierige Geschichte, weil der Unterschied zwischen einem National League Budget und einem Swiss League Budget ist etwa Faktor 2. Also wenn wir sagen, dass das tiefste Budget in der National League beispielsweise bei 12 Millionen Euro liegt, dann liegt das höchste Budget in der Swiss League bei rund 6 plus minus Millionen. Also man sieht, der wirtschaftliche Unterschied ist sehr, sehr hoch. Und aufgrund des Umstandes, dass wir, wie gesagt, keine Absteiger hatten in den letzten 2 Saisons, sind wir jetzt 14 und die Swiss League sind nur noch 10 Mannschaften. Und 2 attraktive Clubs aus der Swiss League sind jetzt bei uns, aus der ehemaligen Swiss League waren, sind jetzt bei uns. Und das alles akzentuiert eigentlich die Problematik. Und es gibt dann noch den Umstand, dass ein sogenanntes Farmteam hat sich zurückgezogen vom Zug. Die haben dieses Team aufgelöst, weil sie gesagt haben, es ist für uns interessant, in den Nachwuchs zu investieren, als in dieses Swiss League Team. All diese Faktoren führen dazu, dass wir nächste Saison nicht wissen, wie viele Mannschaften die Swiss League noch umfassen wird. Wir spielen diesen Auf- und Abstieg zwischen National League und Swiss League im Sinne einer Best of Seven, wie wir sagen, Liga-Qualifikation, ist aber für einen Swiss League Club zugegebenermaßen sportlich schwierig, auch aufzusteigen, weil die Anzahl Ausländer auch groß unterschiedlich jetzt sind. In der National League sind es 6, in der Swiss League sind es 2. Man hat sich jetzt geeinigt, auf 4 in dieser Liga-Qualifikation zu spielen. Aber zusammengefasst, ja, es ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation. Und wir müssen uns seitens National League ernsthaft überlegen, welche Maßnahmen, Schritte wir ergreifen wollen, um diese zweite professionelle Liga auch wieder attraktiver zu machen. Weil wir brauchen eine zweite Liga. Ich glaube, das ist offensichtlich, aber am Ende des Tages wird es sich weisen, was dann politisch auch machbar ist.
Ja, hochspannend, wie ich finde. Und man merkt, dass die Situation dich beschäftigt und alles andere als zufrieden stellt. Völlig verständlich, dass eben dieser Unterbau in der zweiten Liga, sage ich jetzt mal, und auch gar nicht böse gemeint, aber dass man eben den nach wie vor hat und dass man diese sportlichen Auf- und Abstieg auch haben kann. Konkret gefragt, wie geht ihr da denn jetzt vor? Ich hatte noch mal nachgelesen, es gibt jetzt so eine Art Taskforce, ist das richtig, wo du drin sitzt, wo jemand vom Verband drin ist und aus der Swiss League?
Ja, das ist richtig. Diese Taskforce ist aber im Wesentlichen ausgerichtet auf Vermarktungsthemen, insbesondere die Frage des medialen Rechtepartners für die kommende Saison und fortfolgende, aber auch für einen Hauptsponsor zu finden, ist aber, wie gesagt, sehr schwierig zu realisieren, weil wenn du nicht weißt, wie du nächste Saison aussehen wirst als Swiss League, dann ist es auch sehr schwierig, ein Produkt am Markt dann zu platzieren und auch zu verkaufen. Unabhängig davon werden wir uns Anfang November in unserer Aufsichtsratssitzung der National League sehr intensiv mit dieser Thematik auseinandersetzen, denn ich bin eigentlich der Überzeugung, wenn jemand die Swiss League wieder attraktiver gestalten kann, dann muss das über uns, die National League, erfolgen. Sei es über Reduktion der Anzahl Teams wieder runter auf 12, sei es über finanzielle Zusatzentschädigungen, aber all diese Dinge werden wir diskutieren und es wird sich dann am Ende weisen, was dann auch politisch umsetzbar ist. Weil wenn man eine Reduktion vornehmen will, dann wird es einen direkten Absteiger geben. Und wenn es einen direkten Absteiger gibt, dann kann das auch mal ein arriviertes, sage ich mal, größeres oder traditionelleres Team treffen. Und da haben doch die einen oder anderen dann etwas Bammel davor.
Ja, auch durchaus bekannte Themen und vergleichbar hier zu uns. Letzte Frage dazu. Nimmst du denn wahr, dass von den Verantwortlichen der Swiss League, also von der zweiten Liga, dass da jetzt auch so, ja, ich will nicht sagen, das Eingeständnis kommt, dass das vielleicht strategisch die falsche Entscheidung war, also dass man sich da vielleicht auch ein Stück weit zu viel zugemutet hat? Wäre ja vielleicht auch, also wäre ja vielleicht auch menschlich, dass man sagt irgendwie, ach komm, lass uns zusehen, dass wir das wieder zurückgedreht bekommen, weil auch die Swiss League merkt, dass es vorher besser war als jetzt.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir sollten nicht den Schwarzpeter hin und her schieben zwischen National League und Swiss League. Ich glaube, auch die National League hat rückblickend betrachtet mit der Aufstockung vielleicht nicht absolut die richtige Lösung getroffen. Die war damals in der Krise, war die sicherlich richtig und auch gut und auch wichtig. Aber jetzt, wenn man das Gesamtbild anschaut, ist es natürlich für die Swiss League sehr schwierig. Und die Swiss League, ja, natürlich hat die festgestellt, dass seine Fehleinschätzung insbesondere des TV-Marktes war, dass man dort keine großen Summen generieren konnte und heute ohne Partner dasteht. Aber es gilt nach vorne Lösungen zu finden. Wir bieten Hand, auch denke ich wieder ein noch näheres Zusammenrücken. Aber am Ende sind es meine Aktionäre, sprich die Clubs, die dann die Entscheidung treffen. Wir bereiten jetzt ein Strategiepapier vor. Ich bin daran, dieses zu entwickeln und wir werden das, wie gesagt, Anfang November dann besprechen und dann auch die hoffentlich richtigen Entscheidungen treffen.
Sehr gut, dann drücke ich dafür die Daumen. Danny, ich danke dir recht herzlich für diesen Flug durch Hockey Europe und vor allem auch durch die National League und die aktuellen Themen bei euch in der Schweiz. Es hat mir viel Spaß gebracht. Ja, ich freue mich, wenn wir uns wiederhören und sehen und alles Gute für dich. Viel Gesundheit. Bis bald. Ciao, ciao.
Herzlichen Dank, Konstantin, für dieses tolle Gespräch.
Danke dir. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.